Liebe Gemeinde, liebe Schwestern und Brüder, liebe Konfis, ich habe wieder mal etwas mitgebracht. Ich hoffe mal, jeder kann es sehen. Es ist ein paar Schuhe und sie sind noch relativ neu. Und gerade deshalb, jeder, der neue Schuhe gekauft hat, weiß, was es mit neuen Schuhen so auf sich hat, wenn man sie das erste Mal trägt. Nun, ein Schuhverkäufer würde einem Kunden, der neue Schuhe gekauft hat, sicherlich einen Tipp mit auf den Weg geben. Er würde sagen, stellen Sie sich darauf ein, dass die Schuhe in den ersten Tagen ein wenig drücken werden. Und der Kunde würde vielleicht erwidern, ach, das macht ja nichts, ich brauche sie sowieso erst in der nächsten Woche. Naja. In der heutigen Predigt, da wird es um Menschen gehen, denen der Schuh drückt und die das gerne vermeiden wollen. Aber da geht es diesen Menschen wie dem Schuhkäufer. Entweder er verzichtet ganz auf die neuen Schuhe oder er macht sich die Mühe, sie selbst einzulaufen. Und wir haben hier einen Text, der an einem wichtigen Punkt im Johannesevangelium steht. Und zwar im 6. Kapitel. Da spricht Jesus, er hält eine Predigt und sagt, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Wie mich der lebendige Vater gesandt hat und ich um des Vaters Willen lebe, so wird auch der, welcher mich isst, um meinetwillen leben. Dies ist das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist, nicht wie eure Väter das Manna gegessen haben und gestorben sind. Wer dieses Brot isst, der wird leben in Ewigkeit. Dies sprach er, als er in der Synagoge von Kapernaum lehrte. Viele von seinen Jüngern, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Da aber Jesus bei sich selbst erkannte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ist euch das ein Ärgernis? Wie nun, wenn ihr den Sohn des Menschen dorthin auffahren seht, wo er zuvor war? Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch rede, sind Geist und sind Leben. Aber es sind etliche unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihm wird es vom Vater gegeben. Aus diesem Anlass zogen sich viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Und da sprach Jesus zu den Zwölfen, wollt ihr nicht auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus bist, der Sohn des lebendigen Gottes. Nun, in diesem 6. Kapitel geht es um ganz wichtige Entscheidungen und Weichenstellungen. Ganz am Anfang des Kapitels, im Vers 2, wird berichtet, und es zog ihm viel Volk nach, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Die Leute sind begeistert von Jesus. Da passiert endlich etwas. Der tut etwas und redet nicht nur. Und die Menschen haben Zeichen und Wunder gesehen, die Jesus vollbracht hat. Sie wollen ein Teil dieser neuen dynamischen Bewegung sein. Die Jesusbewegung, sie wird zu einer Massenbewegung. Ist doch klasse, oder? Davon träumen wir doch auch heute noch, dass sich Menschen von Jesus begeistern lassen und dass sie sich auf einen Weg mit ihm einlassen. Und dass wir nicht nur einige wenige sind, sondern dass viele mitgehen. Aber am Ende des Kapitels, wir haben es eben gehört, da wird berichtet Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Warum? Erst die Begeisterung und dann plötzlich sich abwenden? Und aus dieser Massenbewegung wird ein kleiner Haufen. Was ist passiert? Was ist da schiefgelaufen? Jesus hat doch zunächst noch zwei ganz tolle Wunder vollbracht. Er hat 5000 Menschen satt gemacht und dann ist er in der Nacht noch seinen Jüngern quasi als Spaziergänger auf dem See begegnet. Und danach hat er diese lange Predigt gehalten, in der er sich als das Brot des Lebens bezeichnet, das vom Himmel herabgekommen ist. Und genau an dieser Stelle beginnen die Probleme. Da beginnt bei manchen Leuten der Schuh, nicht dieser, aber deren Schuh zu drücken. Die Zuhörer fangen an zu murren und beklagen sich. Was bildet der sich überhaupt ein? Wir kennen den doch. Das ist doch der Jesus, der Sohn von Josef und Maria aus Nazareth. Wir haben doch seine Eltern mit eigenen Augen gesehen. Wie kann er dann behaupten, er sei vom Himmel herabgestiegen? Aber anstatt das zu erklären und die Menschen zu beschwichtigen, da setzt Jesus noch eins drauf. Er sagt nämlich, dass nur derjenige ewiges Leben bekommen kann, der Jesus Fleisch isst und sein Blut trinkt. Was für eine absurde Vorstellung. Wie eklig. Abstoßend. Und besonders für jüdische Menschen, die sich an die Speisevorschriften des Alten Testaments halten wollen. Und das wird selbst den Jüngern von Jesus zu bunt. Nach dieser langen und provozierenden Predigt von Jesus berichtet Johannes, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede, wer kann sie hören? Nach dem, was Jesus da gepredigt hat, ist diese Reaktion ja eigentlich keine Überraschung. Und Jesus selbst merkt, dass seine Jünger unzufrieden sind und dass sie hinter vorgehaltener Hand über ihn tuscheln. Aber er fragt sie dann ganz direkt, ärgert euch das? Im griechischen Text steht hier ein Wort, was wir alle kennen. Es heißt Skandaliso. Das ist auch für uns heute verständlich, denn es steckt das Wort Skandal darin. Jesus fragt also, sind meine Worte für euch skandalös? Findet ihr das anstoßerregend, was ich da erzählt habe? Es geht hier aber nicht um einen Skandal, den man als Unbeteiligter in der Zeitung verfolgen kann, wie wir heutzutage, sondern um etwas, das die Jünger direkt angeht. Etwas, was sie aus der Bahn zu werfen droht. Und worin liegt dann nun dieser Skandal? Warum sind Jesus Worte eine harte Rede? Das Ärgernis ist die Person Jesus selbst. Für die meisten Zuhörer ist er ein ganz normaler Mensch, so wie du und ich. Sie wissen, dass er als ganz normaler Junge in Nazareth aufgewachsen ist und dass er als Zimmermann gearbeitet hat. Und sie können noch verstehen, dass er als Rabbi durch die Lande zieht und seine Jünger unterrichtet. Das war damals nichts Ungewöhnliches. Auch die eine oder andere Wundertat war in der damaligen Zeit nicht unbedingt außergewöhnlich. Da gab es ja durchaus noch andere Wundertäter in Anführungszeichen. Wer weiß, mit welchen Tricks die alle gearbeitet haben. Aber dass dieser Zimmermann von sich behauptet, er sei das Lebensbrot, das vom Himmel herabgestiegen ist, das geht einfach nicht. Das ist eine Anmaßung. Damit nimmt er quasi direkte göttliche Autorität für sich in Anspruch. Dabei wissen doch alle, wo er eigentlich herkommt. Sie wissen, dass er das Kind der Maria ist und nicht vom Himmel herabgestiegen ist. Und für die meisten seiner Zeitgenossen war klar, Jesus,
ist ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er kann sich doch unmöglich auf eine Stufe mit Gott stellen. Das ist ein Skandal. Das ist eine Gotteslästerung. Aber es gibt noch ein anderes Ärgernis an der Person von Jesus. Seine Jünger haben daran geglaubt, dass er etwas Besonderes ist. Sie hatten anscheinend kein Problem damit, dass er vom Himmel herabgestiegen ist. Sie haben kein Problem damit, dass er göttlichen Ursprungs ist. Sie haben eher ein Problem damit, dass dieser von Gott gesandte Retter ein ganz normaler Mensch aus Fleisch und Blut sein soll. Das ist genau das entgegengesetzte Extrem, wie man Jesus missverstehen kann. Besonders in der Zeit, in der das Johannesevangelium geschrieben wurde, gab es viele Christen, die in Jesus eigentlich den Gottessohn, den erhöhten Messias sahen. Jesus Christus gehörte für sie auf die göttliche Seite und er ist den Menschen hier in einer Art irdischer Verkleidung erschienen, haben sie geglaubt. Wie kann denn das Göttliche, welches unfassbar und unbegreiflich ist, Platz in einem ganz normalen Menschen aus Fleisch und Blut finden? Es gab eine ganze Strömung in der Urchristenheit, die davon ausging, dass der Sohn Gottes nur einen scheinbaren Körper oder Leib angenommen hat und dass er diesen Körper auch rechtzeitig vor der Kreuzigung wieder verlassen hatte. Übrigens gibt es auch heute noch Richtungen, die dies so lehren und so sagen. Wie kann das Göttliche, das doch unsterblich ist, am Kreuz sterben? Das geht doch nicht. Und vor diesem Hintergrund betont Johannes in seinem Evangelium auf besondere Weise die Fleischwerdung von Jesus. Im Johannes 1, Vers 14 heißt es, und das Wort ward Fleisch. Nicht nur Mensch, sondern Fleisch. Körper, vergängliches, sterbliches, ganz und gar irdisches Fleisch. Und genau dieses Fleisch betont Jesus auch in Kapitel 6 seiner langen Predigt. Wer ewiges Leben haben will, der muss Jesu Fleisch essen und Jesu Blut trinken. Auch hier wird die Fleischwerdung des ewigen Wortes auf provozierende Weise hervorgehoben. Wir sehen also, die Person von Jesus kann auf zweierlei Weise missverstanden werden. Die einen sehen in ihm einen Menschen, der sich anmaßt, Gott zu sein. Die anderen können nicht verstehen, wie dieser Mensch Gott sein kann. Und wie dieser Gottessohn zugleich Mensch sein kann. Ein Spannungsbogen, ein Widerspruch. Wie kann man den auflösen? Die einen drückt der linke Schuh und die anderen der rechte. Wie sieht dein Jesus aus? Hat er mehr menschliche Züge oder ist er ganz und gar auf der Seite Gottes? Je nachdem, wie mein Jesusbild ist, so sieht auch mein Glaube aus. Wenn Jesus mehr Mensch ist, dann ist er für mich eher ein Vorbild, dem ich nacheifern kann und dem ich auf rein menschlicher Ebene, von dem ich etwas lernen kann. Wenn für mich Jesus eher auf der göttlichen Seite steht, dann ist die Gefahr, dass mein Glaube leicht abgehoben und nicht richtig greifbar wird. Dass Jesus nicht ansprechbar ist für mich, sondern entfernt. Und es wird zu einem eher theoretischen Wissen, dass Gott irgendwo im Himmel ist, aber mein irdischer Alltag ist dann oft weit davon weg. Ich glaube, wir Christen heute stehen eher in der zweiten Gefahr. Der Gottessohn ist weit weg von uns Menschen. Dass der Glaube in unserem konkretischen irdischen Leben gar nicht mehr richtig greifbar ist. Das Schwierige, das Ärgerliche, das Skandalöse ist, dass Jesus Christus beides ist. Gott und Mensch in einer Person. Und es bringt wenig, wenn wir uns nur einen Jesus-Schuh anziehen. Um ihm nachfolgen zu können, brauchen wir beide Schuhe, auch wenn sie uns an manchen Stellen etwas drücken. Jesus Christus ist beides, Mensch aus Fleisch und Blut, von Maria geboren und am Kreuz wirklich gestorben. Aber er ist auch zugleich Gottes Sohn. In ihm leuchtet die Herrlichkeit Gottes auf, denn er ist wieder auferstanden. Und das Spannende in Johannes 6 ist nun, dass Jesus nicht versucht, diesen Skandal aufzulösen. Er versucht nicht einzulenken und die verärgerten Massen zu beruhigen. Im Gegenteil, er provoziert geradezu eine Entscheidungssituation. Er redet deutliche, aber auch harte Worte. Viele seiner Jünger verlassen ihn deswegen. Wir haben ja meist nur die 12 aus dem engsten Jüngerkreis im Kopf, aber es waren ja weitaus mehr, die ihm gefolgt sind. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Und man könnte ja meinen, dass er sich jetzt mit besonderer Liebe und Aufmerksamkeit den verbliebenen 12 zuwendet. Man könnte meinen, dass er sich nun besonders darum bemüht, dass wenigstens sie bleiben. Aber nein, er stellt auch sie vor die freie Entscheidung. Wollt ihr auch weggehen? Er bedrängt sie nicht, er zwingt sie nicht, er versucht nicht, sie zu überreden. Nein, er fragt sie ganz einfach. Er fordert sie heraus. Wenn sie wollen, können sie auch gehen, wie all die anderen. Und man muss sich das Ganze mal vorstellen, wie das in der heutigen Zeit wäre. Da gründet ein Zimmermann eine neue Gemeinde. Und er scheint eine besondere Gabe zu haben. Und innerhalb kürzester Zeit gewinnt er ganz viele Anhänger. Und zu den Gottesdiensten kommen über 5000 Menschen. Und alle sind begeistert von dem Prediger, von seinen Worten und von seinen Taten. Und es spricht sich im ganzen Land herum. Was für ein Traum. Wie sehr sehnen wir uns doch danach, dass in den Gemeinden auch nur ein Bruchteil dessen geschehen würde. Aber dann, nur eine einzige Predigt über das Wort des Lebens und die Kirche ist leer. Alle ärgern sich über den Prediger und laufen davon. Jeder vernünftige Pastor oder Prediger heute würde doch versuchen, seine Worte etwas zu entschärfen und die Leute zurückzugewinnen. Er würde sich doch bemühen, den Leuten keinen Anstoß zu geben, um davonzulaufen. Aber dann sitzen nur noch die 12 engsten Mitarbeiter da. Und auch die sind verärgert und irritiert. Und aber auch da kein Einlenken, keine Erklärung, kein aktives Bemühen, sie zu überzeugen. Nur die provozierende Frage, wollt ihr auch gehen? Und Jesus hat diese Entscheidungssituation, denke ich, ganz bewusst herbeigeführt. Er wollte nämlich keine begeisterten Mitläufer, sondern er wollte fest entschlossene Nachfolger. Er wusste, früher oder später wird der Schuh drücken. Und dann muss man sich entscheiden, ob man die Schuhe anlässt oder sie auszieht. Und Jesus wusste, gegenüber seiner Person kann es auf Dauer keine neutrale Position geben. Das ist bis heute so. Ein Glaube, der nur oberflächlich ist und der die Person Jesus nicht ernst nimmt, in all seinen Facetten, das ist kein richtiger Glaube. Das ist so, als ob wir zwar Schuhe haben und die auch schön finden, aber sie nur zum Anschauen im Regal stehen. Dafür sind Schuhe aber nicht gemacht. Auch Jesus ist nicht dazu gekommen, um irgendwo dekorativ im Regal unseres Lebens vor sich hinzustauben und nur bei Bedarf herausgeholt zu werden. Wir, jeder einzelne von uns, wir müssen uns entscheiden, ob wir die Jesus-Schuhe anziehen oder nicht. Die Jesus-Schuhe nur für den Notfall im Regal stehen zu haben, ist keine echte Alternative. Petrus hat sich damals diese Schuhe angezogen. Sicherlich drückten sie ihm auch sehr stark und er ist auch das ein oder andere Mal damit gestolpert. Aber Jesus hat ihm immer wieder aufgeholfen. Petrus hat Jesus geantwortet: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Für ihn ist aus der harten Rede ein lebendiges Wort geworden. Worte, die zum Leben führen. Er hat sich diese Schuhe angezogen, weil er gemerkt hat, dass sie ihn weitertragen als alles andere. Wie sieht dein Glaube aus? Ist er halbherzig, dekorativ, oberflächlich? Oder hast du eine lebendige, feste Beziehung zu Jesus? Und wie nah lässt du die harte Rede Jesus an dich heran? Nur wenn du dich ganz darauf einlässt, werden daraus lebendige Worte. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.